Auf was wartest du? Wenn ihr euren Blick nach rechts wendet, seht ihr unseren schönen großen Adventskranz. Die erste Kerze brennt. Die Adventszeit hat endlich begonnen. Die Zeit des großen Wartens. Noch 3 weitere Kerzen müssen angezündet werden. Und falls ihr noch einen Adventskalender habt und heute dran gedacht habt, sind es noch 23 Türchen, bis es dann soweit ist. Und bis dahin müssen noch wahrscheinlich viele Plätzchen gebacken werden, Geschenke gekauft, das Haus dekoriert, den Weihnachtsbaum ausgesucht, Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern besucht werden und noch vieles mehr. Und der eine freut sich wahrscheinlich jetzt schon drauf und der andere freut sich auf Silvester, wenn alles vorbei ist. Die Zeit des großen Wartens, die Adventszeit. Wenn ich an Warten denke, denke ich nicht zuallererst an Advent. Wenn ich an Warten denke, denke ich vielleicht eher an eine Arztpraxis. Wenn man reinkommt und zur Rezeption geht und sich anmeldet, heißt es ja meistens erstmal, warten Sie im Wartezimmer, bis wir dich aufrufen. Und dann geht man zum Wartezimmer, setzt sich hin, versucht möglichst still zu sein, weil die 5 anderen Personen, die drin sitzen, auch keinen Ton von sich geben. Und wartet und wartet. Und irgendwann wird es einem langweilig und schaut auf den Tischchen, ob es ein paar interessante Zeitschriften gibt. Und wartet und hat keine andere Wahl, als zu warten, bis es dann heißt, Herr Kress, bitte. Beim Arzt kann man gut warten, aber in der Adventszeit mit seinen vielen blinkenden Lichtern, den Weihnachtsliedern, die man plötzlich aus allen Ecken hört. Bin gespannt, ob ab morgen im Netto wieder Last Christmas läuft. Und den ganzen Feiern. Kommt man da noch zum Warten vor lauter Betriebsamkeit? Der heutige Bibeltext, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich dachte, er wäre heute dran, aber ich habe mich im Jahr vertan. Es ist der Text vom 1. Advent 2018, aber das macht nichts. In diesem Text geht es auch um Betriebsamkeit. Das Passafest steht vor der Tür und aus allen Richtungen strömten die Juden nach Jerusalem, um gemeinsam Passa zu feiern. Vielleicht erinnert ihr euch an die Erntedankpredigt. Da ist so ein paar Hintergrundinfos zum Passa gegeben. Passa ist das Fest, an dem die Juden feiern, dass Gott sie vor vielen hunderten Jahren aus Ägypten befreit hat. Es ist nicht irgendein Straßenfest, sondern es ist das Fest der Juden. Und in dieser Betriebsamkeit ist auch ein Warten, nämlich in dem Volk der Juden wächst Jahr für Jahr die Sehnsucht nach einer weiteren Befreiung. Eine weitere Befreiung aus der Gefangenschaft. Diesmal nicht von den Ägyptern, sondern von den Römern. Und Juden kannten auch die Verheißung von Zacharia 9, Vers 9, welcher ja auch diese Woche Wochenspruch ist. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer. Die Juden, sie warteten auf ihren König, auf den Messias, den Christus, den Gesalbten, ein Nachkomme aus dem Königshaus Davids, der rechtmäßig in Israel herrschen darf. Und in dieser Zeit kommt Jesus nach Jerusalem. Ich lese vor aus Neues Leben. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte 2 der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte: Hosianna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, Hosianna in der Höhe! Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ganz schön viele Informationen hier. Und in dem rot markierten Text, das sind ganz viele Informationen. Und da möchte ich zuerst in diesen riesigen Abschnitt mal reinschauen. Jesus geht in Jerusalem hinein. Und er geht nicht irgendwie hinein. Er bestellt seine Jünger und sagt zu zwei von denen: Holt mir diesen einen Esel. Und dazu noch die Mutter dazu. Und es ist nicht irgendein Esel. Kein Fohlen, kein Jungtier, das unter dem Gewicht gleich zusammenbricht. Das ist hier leider nicht ganz so gut übersetzt. Das liegt leider an Luther. Der hat hier mit Füllen vor 500 Jahren diese Stelle übersetzt. Aber eigentlich steht hier im Originaltext das Wort für einen jungen, kräftigen Eselshengst, der vor Kraft strotzt, der ein Prachtexemplar ist im Gegensatz zu den anderen Esel. Kein Nutztier, sondern ein Reittier. Und Jesus lässt diesen Esel für einen Zweck holen. Ihm geht es nicht darum, dass seine Füße müde sind. Es geht ihm nicht darum, dass er zu faul ist zum Laufen. Es geht ihm darum, eines zu sagen, eines zu zeigen. Er will zeigen: Ich bin euer König, auf den ihr wartet. Ich bin der Messias. Ich bin der rechtmäßige Thronfolger auf den Thron Davids. Und ich bin gekommen, um Frieden zu bringen. Denn der Esel war in der Königszeit des Alten Testamentes das Reittier der Könige in Friedenszeiten. Das Pferd war nur für den Krieg da. Das Pferd war rund um Jerusalem gar nicht so praktisch im bergigen Gelände. Da hat man doch lieber auf den Esel zurückgegriffen, um von A nach B zu kommen. Und die Juden wussten das. Die Juden wussten, dass im Alten Testament der Esel das Reittier der Könige war. Und Jesus musste kein einziges Wort sagen. Und die Juden haben trotzdem verstanden: Jesus macht es endlich fest und zeigt allen: Ich bin der König, der kommt. Und was machen sie? Sie feiern, sie jubeln, sie freuen sich. Endlich ist ihr König da. Und an dieser Stelle ist eigentlich dieselbe Stimmung da wie in der Adventszeit, wie in der Weihnachtszeit. Und an dieser Stelle muss ich auch an die Weihnachtsgeschichte denken, als Maria Besuch vom Engel Gabriel bekommt. Gabriel bringt ihr die Botschaft: Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Weihnachten ist die Zeit des Wartens auf den König. Und schon 33 Jahre vor dieser Bibelstelle wusste Maria: Das wird der König Israels. Das wird der König der Welt. Hier wird das Warten auf den König auf einmal ganz konkret. Die Ankunft steht bevor. Denn Advent bedeutet ja nichts anderes als Ankunft. Die Adventszeit, eine Wartenszeit auf die Ankunft des Königs, des Messias. Das hört man ja eigentlich jedes Jahr. Aber wenn man dann Weihnachten tatsächlich vor der Tür steht, merkt man: Das Warten auf den König hört nicht auf. Denn Jesus wird nicht als König geboren. Jesus wird nicht als König geboren. Er hat weder einen Thron, noch hat er irgendwie regiert, noch hat er einen Regenten, der in der Zeit, in dem Jesus zu jung ist, für ihn die Regierungsgeschäfte übernimmt. Es sind nur ein paar Hirten, ein paar Weisen aus dem Morgenland und Maria und Josef, die Jesus sehen und sich an ihn freuen und schon merken, er soll irgendwie König werden. Aber eigentlich ist daran nichts Königliches, denn ein paar Tage später verschwindet Jesus wieder von der Bildfläche für ganze 30 Jahre. Wenn ich überlege, 30 Jahre sind eine lange Zeit, ich kann sie mir nicht vorstellen. So viele Jahre habe ich noch gar nicht gelebt. Und erst nach 30 Jahren, 30 Jahre nachdem es hieß, dieser Junge wird König werden, tritt er in Erscheinung. Zuerst als Wanderprediger und dann nach 3 Jahren, nachdem er bekannt geworden ist, nachdem die Leute zu ihm gekommen sind, um ihm zuzuhören. In der Zeit, in der die Menschen ihn auf der Straße wiedererkennen, da ist der Zeitpunkt für Jesus gekommen. Der Zeitpunkt, an dem das Warten endet. Der Zeitpunkt, an dem endlich der König kommt. Und die Juden haben am Palmsonntag, an dem Tag, an dem diese Stelle spielt, haben sie das verstanden. Das Warten endet. Der König ist da. Aber wenn der König schon da ist, wenn der König doch schon gekommen ist, auf was warten wir dann in der Adventszeit? Wollen wir jedes Jahr wieder darauf warten, dass Jesus kommt? Wollen wir jedes Jahr wieder warten, dass ein Kind in der Krippe liegt, um dann 30 Jahre wieder zu warten, bis Jesus überhaupt dann wieder in Erscheinung tritt? Ich denke, nein, wir müssen keine 23 Türchen aufmachen für das Kind in der Krippe. Wir müssen keine drei Kerzen anzünden, damit ja, Jesus auf die Welt kommt. Das ist es schon. Natürlich, er wird eines Tages wiederkommen, doch er ist jetzt schon König. Jesus hat am Palmsonntag gezeigt, ich bin der König, ich bin hier und meine Herrschaft beginnt. Noch nicht ganz, aber sie beginnt. Auf was wartest du? Ich denke nicht auf den König, denn Jesus ist ja bereits da. Aber die Juden, sie haben nicht nur auf den König gewartet. Vorher ist schon etwas angeklungen, die Juden haben nämlich noch auf etwas anderes gewartet. Vorher haben wir es auch gesungen, Hosianna in der Höhe. Hosianna. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Ich hätte es tatsächlich vor einer Woche noch nicht sagen können. Ich habe es häufig gesungen, aber was bedeutet dieses Hosianna, dass die Juden, die Israeliten, Jesus da zurufen? Hosianna ist ein hebräischer Lobruf. Ein Ruf, um Jesus die Ehre zu geben. Die Neues Leben Bibelübersetzung übersetzt dies auch mit Lobt Gott. Aber eigentlich finde ich viel spannender, was es ursprünglich heißt. Ursprünglich heißt Hosianna, rette doch, rette doch. Jetzt könnte man meinen, ist das jetzt ein verzweifelter Ruf der Menschen in Jerusalem? Ich denke nicht, es ist kein Flehen, kein Bitten aus der Not heraus, sondern es ist ein Ruf der Selbstverständlichkeit. Die Juden, sie wissen, der König kommt und der König hat eine Aufgabe zu retten. Darüber muss man nicht diskutieren, das wird so passieren. Es wird nicht anders kommen. Sie beten Jesus an mit dem Ruf, rette doch, weil sie wissen, er wird es auch tun. Und ihr Vertrauen ist berechtigt. Jesus zieht in Jerusalem ein als König, in dem Wissen, dass er in derselben Woche noch sterben wird. Jesus reitet seinem Tod entgegen. Jesus wusste bereits, der Zeitpunkt ist gekommen, um für die Schuld der Menschen zu sterben, damit wieder Frieden zwischen Gott und dem Menschen sein darf. Jesus reitet auf einen Esel ein, um zu zeigen, ich bin der König, der Frieden bringt. Nicht Frieden im Land Israel, nicht Frieden, indem er die Römer rauswirft, sondern Frieden zwischen Gott und dem Menschen. Nicht Frieden zwischen Gott und den Juden, sondern Frieden zwischen Gott und allen Menschen. Und auch hier merken wir wieder die Parallele zur Weihnachtsgeschichte. Wie sollen Maria und Josef das Kind nennen in der Krippe? Wie sollen sie es nennen? Jesus. Es war kein Modename, weswegen Gott es sich ausgesucht hatte. Warum Gott es auch gesagt hat, ihr sollt das Kind Jesus nennen. Nein, er hat es wegen der Bedeutung ausgesucht. Jesus bedeutet, Gott rettet. Und das hat Jesus 33 Jahre nach seiner Geburt ungefähr plus minus am Kreuz getan. Er hat uns alle gerettet. Und deswegen, auf was wartest du? Warten wir auf den kommenden Retter? Ich denke nicht. Wir warten nicht auf die Rettung, denn Jesus ist bereits gestorben und auferstanden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, für was die Adventszeit, für was 4 Wochen, in denen wir jedes Jahr haben, ist ja ein Zwölftel des ganzen Jahres, jedes Jahr neu, das wir verwenden, um auf diesen einen Tag hinzuarbeiten. Auf diese Feiertage, Heiligabend, auf die Geburt Jesu und dann noch die 2 Weihnachtsfeiertage danach. Auf was sollen wir dann warten? Und an diesem Punkt der Predigtvorbereitung, da kamen mir einige Weihnachtslieder in den Sinn. Zum Beispiel Fröhliche Weihnacht überall. Und in ein paar Wochen wird es dann auch heißen, Frohe Weihnachten dir oder Frohe Weihnachten, Frohe Feiertage. Weihnachten wird auch das Fest der Freude genannt. Und für viele ist die Adventszeit die Vorbereitung auf die Weihnachtsfreude. Viele freuen sich auf die arbeitsfreie Zeit, die Zeit mit der Familie oder die Geschenke. Und wir Christen, wir freuen uns jedes Jahr über das Christkind, so sagt man. Denn Jesus, überall wo er hinkam, kam auch Lebensfreude auf. Auch als Jesus in Jerusalem einzog, kam diese Freude auf. Er zieht mit dem Esel ein und die Menge, sie jubelt Jesus zu. Und sie ruft Hosianna. Jesus ist immer ein Grund der Freude, wenn man versteht, dass er der König und Retter ist, was wir gerade hatten. Natürlich gab es auch die, die sich nicht gefreut haben. Wir kennen ja fast alle die Weihnachtsgeschichte. Es gab Herodes, der Jesus kaum da er geboren war, umbringen lassen wollte. Und wir kennen auch wahrscheinlich fast alle die Ostergeschichte, als die Pharisäer es dann tatsächlich geschafft haben und Jesus umbringen lassen haben. Nicht alle haben sich gefreut, aber es lag nicht daran, sondern es lag daran, dass sie die Botschaft Jesu nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, was das Evangelium bedeutet. Sie haben nicht die frohe Botschaft verstanden und sie nicht hören wollen. Doch dort, wo Jesus seine Liebe verstanden wird, entsteht eine Freude. Denn Jesus befreit, er heilt, er liebt. Und diese Freude hat nicht den Höhepunkt an Heiligabend, wenn Jesus geboren wird. Auch nicht am Palmsonntag, auch nicht an Ostern, sondern am Pfingsten, dem Tag, an dem Gott seinen Geist schickte und die Menschen den Heiligen Geist bekamen und plötzlich die Menschen verstanden haben, warum das alles sein musste. Als die Menschen verstanden haben, warum Jesus auf die Welt gekommen ist, warum er als König in Jerusalem einzog, um danach gleich wieder zu sterben, warum Jesus dann auferstehen musste und warum Jesus nicht geblieben ist. Als die Menschen das verstehen, ist der Höhepunkt der Freude. Und diese Freude, dieser Höhepunkt ist noch nicht vorbei. Er dauert bis heute an. Das heißt, auf was wartest du? Ich denke nicht auf die Begeisterung, denn diese Begeisterung sollen wir immer haben. Sie sollen wir jetzt schon haben. Ich habe schon gesehen, das Lied, das wir nachher singen, heißt Jesus ist kommen. Und wie geht es weiter? Grund ewiger Freude. Nicht Grund 24-tägiger Freude. Nicht Grund der Weihnachtsfreude, sondern eine Freude, die immer da ist. Paulus fordert in Philipper 4, Vers 4 alle Christen auf, freut euch alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Wir Christen sollen eine Begeisterung haben. Eine Begeisterung, die nicht jedes Jahr neu geweckt werden muss in der Adventszeit, damit wir am Heiligabend mit der Familie eine tolle Zeit haben kann. Nein, diese Begeisterung, die Weihnachtsfreude, sie soll im ganzen Jahr sein. Lasst uns deswegen nicht auf die Weihnachtsfreude warten, sondern lasst sie uns haben, jetzt schon. Und ich weiß, die Begeisterung ist nicht die Stärke der Deutschen. Und wenn ich überlege, ich war in Kanada in einer afrikanischen Gemeinde. Ich glaube, die meisten waren aus Burundi, wenn ich es richtig weiß. Und die wären wahrscheinlich schon dreimal hier im Gottesdienst aufgesprungen und hätten Halleluja und Amen gerufen. Bei uns hat es jetzt heute niemand gemacht. Und ich glaube, auch keiner ist jetzt so mutig, das vorzumachen. Und jeder von uns weiß, glaube ich, Begeisterung ist nicht die Stärke von uns Deutschen. Das liegt nicht in unserer Kultur. Uns liegt es eher zu nachzudenken, reflektiert zu sein, alles kritisch zu sehen. Es hat auch seine Vorteile. Aber ich denke, unsere Kultur ist keine Ausrede davon, dass wir immer wieder diese Begeisterung verlieren und brav im Gottesdienst sitzen und in der Predigt nicken. Okay, jetzt haben sich, glaube ich, einige ertappt gefühlt, weil plötzlich alle Köpfe hochgingen. Nein, es soll auch in der Woche genauso weitergehen. Auch in der, genau im Alltag, bei der Arbeit, in der Familie, in der Schule, im Studium, in irgendwelchen langweiligen Meetings, da soll diese Begeisterung dieselbe sein. Und ich persönlich merke, dass das eigentlich das Schwierigste für uns Christen in Deutschland immer wieder ist. Dass es immer wieder die größte Anfechtung für uns Christen hier ist, dass diese Begeisterung verloren geht. Und ich bin immer wieder dankbar für Freunde, für Menschen, die mich zurückbringen zu dieser Freude. Und ich wünsche, dass wir das auch einüben. Und ich habe mich gefragt, wann wurde ich vielleicht zum letzten Mal gefragt, Jakob, bist du eigentlich begeistert? Wo ist deine Freude hin? Und ich frage mich, wann wurdet ihr da zum letzten Mal gefragt? Wenn du mit deiner Frau oder deinem Mann morgens am Frühstückstisch sitzt, wenn euch einmal in der Woche zum Hauskreis trefft oder in die Jugend kommt, kam da mal jemand auf euch zu und hat gefragt, hey du, wie sieht es gerade mit deiner Begeisterung aus? Bist du begeistert oder muss man dich dann neu ermutigen? Und ich denke, wenn wir das mal anfangen würden, wenn wir jede Woche nachgehakt bekommen ist, wo ist dein Herz? Springt dein Herz gerade vor Freude oder bist du gerade wieder erschöpft von der Woche, lustlos und willst jetzt einfach nur deine Ruhe haben? Ich glaube, das ist nicht der Auftrag, den Gott für unser Leben gibt, sondern das, was uns Jesus jetzt schon schenken will, ist eine Freude. Freut euch alle Zeit. Und dann finde ich spannend, was dann passiert im Bibeltext. Es sind ganz viele Menschen in Jerusalem und die Jesus zujubeln, waren wahrscheinlich Großteil die Menschen, die Jesus schon lange nachgefolgt sind und vielleicht auch einige, die jetzt auch erst dazu kamen. Aber das sind die Leute, die Jesus schon erlebt haben. Und an diesem Fest, an Passa, kamen auch viele Leute, die kannten diesen Jesus nicht. Und sie wundern sich, warum da so viele Menschen sind, warum plötzlich die ganzen Mäntel auf dem Boden liegen und die Zweige, warum alle so festlich geschmückt sind. Und sie sehen diesen Mann auf dem Esel sitzen und sie zeigen auf ihn und fragen ihre Nachbarn, wer ist denn das? Wer ist denn das? Die Menschen wundern sich, warum das so viele andere diesen Mann feiern. Sie wundern sich, warum alles so festlich ist wegen diesem einen Mann. Sie sehen die Begeisterung und kommen ins Fragen. Sie kommen ins Fragen. Sie fragen, wer ist denn das? Und ich frage mich tatsächlich in letzter Zeit häufiger, warum kommen denn so wenige Menschen zum Glauben? Ist das Wort Gottes denn nicht lebendig? Und ich glaube, manchmal liegt es auch daran, dass ich es so häufig nicht lebe, diese Begeisterung in Jesus. Und dass wir das auch manchmal so im Alltag so sehr verlieren. Und ich denke, wenn wir begeistert sind für Jesus, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur im Hauskreis, nicht nur, wenn wir mit den christlichen Freunden zusammen sind, auch bei der Arbeit, auch in der Schule, im Studium, in irgendwelchen Musikvereinen, Sportvereinen, dann werden vielleicht die Leute auch fragen, du, warum bist du so begeistert? An was liegt das? Und dann müssen wir nicht uns Wege überlegen, wie können wir die Menschen darauf ansprechen. Und tatsächlich finde ich es schwierig, eine allgemeine Antwort darauf zu finden. Was heißt es, begeistert ein Licht bei der Arbeit zu sein oder im Sportverein? Ich glaube, da gibt es keine 0815-Lösung, die für alle funktioniert. Aber ich hoffe, dass wenn dein Herz voller Begeisterung ist, dass Gott dann auch die Fragen schenkt. So habe ich es in meinem Leben häufiger erlebt. Ich musste nicht sagen, hey, du kennst du Jesus. Sondern die Menschen kamen auf mich zu und haben dann gefragt, Jakob, was hat es denn mit diesem Jesus auf sich, an den du glaubst? Und ich wünsche es für mich und für jeden Einzelnen von uns, dass die Leute uns fragen, warum bist du immer so glücklich? Was ist der Unterschied in deinem Leben zu meinem Leben? Und die Leute sagen, das will ich auch. Ich denke, das ist das Einzige von diesen vier Sachen, auf die es zu warten lohnt. Jesus ist schon da als König. Jesus ist bereits unser Retter. Und Jesus möchte uns jetzt schon die Begeisterung schenken. Aber was noch nicht da ist, ist, dass jeder Mensch an ihn glaubt und ihn als König und Retter kennt. Und ich hoffe, dass wir in dieser Adventszeit sagen können, wir warten auf den Moment, an dem jemand fragt, wer ist denn dieses Kind? Wer ist denn dieser Jesus? Wer ist das? Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass wir die Adventszeit haben, die Zeit, um uns bewusst daran zu erinnern, was du alles Großes bewirkt hast und dass du ja, den Himmel verlassen hast, um zu uns zu kommen. Aber wir wissen das alle schon. Wir wissen, dass du König bist. Wir wissen, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Wir wissen viel mehr, wie die Menschen, von denen wir in der Bibel lesen. Und dafür bin ich auch dankbar. Dankbar, dass wir dich schon kennen dürfen und dich kennenlernen dürfen. Und deswegen bitte ich dich, dass du uns deswegen auch immer wieder neu begeisterst, weil wir wissen, du hast uns errettet. Wir dürfen die Gnade vom Kreuz annehmen. Wir dürfen wissen, dass du für unsere Schuld bezahlt hast. Und ich bitte dich, dass wir diese Begeisterung, diese Freude nicht für uns behalten, weil das war nie dein Plan. Dein Plan war es, dass diese Begeisterung dein Licht ist. Dein Licht, das in die Welt leuchtet und dass diese Begeisterung ansteckt. Ich bitte dich, dass du uns Möglichkeiten schenkst, von dir zu erzählen, dass Leute nachfragen. Aber du weißt auch, dass ja, es nicht gerade unsere Stärke ist, diese Begeisterung nach außen zu tragen. Aber hilf uns dabei. Hilf uns, unseren Glauben nicht zu verstecken. Hilf uns, unsere Begeisterung nicht zu verstecken. Denn du willst jeden Menschen kennenlernen. Und du willst auch, dass Menschen durch uns dich kennenlernen. Und dafür bitte ich dich. Amen. Und jetzt wollen wir es auch singen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.